Und das fand ich immer sehr eindrucksvoll, weil am Anfang die Frauen doch sehr Schmerzen haben. Und wenn man ihnen diesen PDK gelegt hat, auf einmal legen die sich hin, drehen sich rum und schlafen ein. Mhm. Und denkt man so, ja, ja. Wirkt. Ja. Und auch natürlich bei den Geburten selber, so bei Kaiserschnitten, was man sieht halt immer so die Reaktion halt, wenn das Kind da ist und die Eltern, der Mann sitzt ja noch meistens nebendran, wenn er Lust hat mitzukommen. Mhm. Und dann die Reaktion der Eltern zu sehen, das finde ich halt einfach immer schön.
Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge der stationären Aufnahme, dem Podcast von Doctari. Auf die heutige Folge freue ich mich schon seit Wochen, denn es ist ein Special, ein Novum, eine Sonderfolge. Wir nehmen zum ersten Mal mit Live-Publikum auf und zwar direkt bei Doctari in Berlin. Demnach auch an euch hier vor Ort ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Und nur damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, dass es euch gibt, Berlin, macht mal Lärm! Ja. Auch heute tauchen wir wieder ein in das Universum Krankenhaus. Denn ihr wisst es, in der stationären Aufnahme bitten wir Doctari-Fachkräfte aus den verschiedensten Bereichen und Fachrichtungen, uns teilhaben zu lassen an ihrem Arbeitsalltag. Mein Name ist Nils Zeitzinger und ich freue mich heute auf Aline Horn. Aline ist 49 Jahre jung, sie ist in Saarbrücken geboren, lebt mittlerweile in Homburg und ist seit 2022 für Doctari deutschlandweit im Einsatz. Aline ist Fachärztin für Anästhesie, aber hat auch viele Erfahrungen in der Chirurgie gesammelt. Das heißt, sie kennt beides, die Maßnahmen vor der OP und die OP selbst. Wir tauchen heute also gleich in zwei spannende Felder ein. Und ich würde sagen, wir legen einfach auch direkt los. Vorab vielleicht nur noch ein Hinweis. Wenn du die Inhalte der stationären Aufnahme spannend findest, abonniere den Podcast gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und damit auch genug der Vorrede. Ich würde sagen, wir holen sie mal in unser Sprechzimmer. Herzlich willkommen, Aline Horn. Aline, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Nils.
Herzlich willkommen in der stationären Aufnahme in unserem Berliner Sprechzimmer. Nimm gerne Platz, mach's dir gemütlich. Ich habe schon gesagt, ich freue mich tierisch auf unser Gespräch. Und es ist total schön, mal mit Live-Publikum und auch One-on-One zu schnacken. Das ist eine Sonderfolge, Aline. Aber an einigen bewährten Gepflogenheiten halten wir natürlich auch heute fest. Zum Beispiel an unserer Anamnese. Ich würde dir gerne zu Beginn 5 kurze Fragen stellen mit der Bitte um 5 kurze Antworten. Bist du bereit?
Ja.
Dann kommt direkt Frage 1 unserer Anamnese. Was löst bei dir Glückshormone aus?
Oh, da gibt's so einiges.
Okay.
Also Aufenthalt in der Natur zum Beispiel finde ich super. Mit Tieren was machen oder auch was Gutes essen, Sauna, gute Musik, mit der Familie mal an Feiertagen zusammensitzen.
Fühle ich alles sehr. Ich bin schon gespannt, was du jetzt sagst. Wir kommen nämlich zur Kehrseite der Medaille. Was treibt denn deinen Blutdruck in die Höhe im negativen Sinn?
Computer, die nicht funktionieren.
Oh Gott, ja. Das ist wirklich ganz furchtbar, ne? Dass es die immer noch gibt heutzutage, ist doch unglaublich. Eigentlich müsste man auch meinen, technologischer Fortschritt, aber wir kämpfen immer noch damit. Okay. Ja. Frage Nummer 3. Wo würdest du lieber arbeiten? Im turbulenten Emergency Room oder in der gemächlichen Schwarzwaldklinik?
Ich finde beides gut.
Okay.
Hängt davon ab, wie es mir geht oder worauf ich gerade Lust habe. Mhm. Ich finde beides spannend.
Und wo hast du mehr gearbeitet? Also eher Fraktion Emergency Room oder eher Schwarzwaldklinik, wenn du jetzt mal auf die letzten Jahre zurückblickst?
Ich würde sagen eher Emergency Room.
Okay. Action, Action. Mhm. Okay. Frage 4 unserer Anamnese. Wofür bist du bei deinen Kolleginnen und Kollegen bekannt?
Ich unterstütze die Leute sehr gerne, wenn ich neue Leute einarbeite, für meine Teamfähigkeit. Ich arbeite halt gerne im Team und hole immer gerne andere Leute auch mit ins Boot. Mhm. Und ich will einfach das Beste für den Patienten auch rausholen.
Und dann schließen wir unsere Anamnese jetzt auch mit dieser Frage schon ab. Wer ist deine Heldin bzw. dein Held?
Eigentlich habe ich keinen richtigen Held.
Also ich denke auch gar nicht primär an Superhelden, aber so Vorbilder oder Leute, wo du sagst, da habe ich mal aufgeschaut zu oder habe ich mir was abgeguckt.
Ja, abgeguckt habe ich mir sehr vieles von vielen Oberärzten und auch Kollegen. Mhm. Und man generell kann man ja von jedem was lernen.
Stimmt.
Und ich kann jetzt aber nicht genau sagen, es gibt jetzt eine Person. Vielleicht wird mir später was zu einfallen, aber momentan.
Okay, dann lass uns jetzt ein bisschen tiefer eintauchen, Aline. Wir starten mal mit einer Frage, die unsere Hörerinnen und Hörer immer besonders interessiert. Was waren denn bislang so richtig schwierige Fälle, mit denen du es zu tun hattest? Vielleicht so Fälle, die dir besonders ans Herz oder nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind.
Da gibt es auch ein paar Fälle, manche im Positiven, die gut gelaufen sind, manche halt auch negativ leider gelaufen sind. Mhm. Das sind so ein paar Dinge, die mir im Kopf geblieben sind, die werde ich sicherlich auch nicht mehr vergessen. Mhm. Und ich kann mich an einen Fall erinnern, das war vor 2 Jahren gewesen. Mhm. Es war eine Patientin gewesen, so ich glaube, sie war Mitte 50 gewesen und war eine größere Wirbelsäulen-OP. War ansonsten aber soweit gesund, hatte keine Allergien gehabt. Die Narkoseeinleitung war problemlos gewesen. Und während der OP ist mir aufgefallen, obwohl sie schon viel Infusionen hatte, die Ausscheidung kam nicht so richtig. Mhm. Sie hätte dafür eigentlich mehr ausscheiden müssen. Und dann kam noch ein Kollege vorbei und hat nur mal geguckt und hat gefragt, ist alles gut? Und ich habe gesagt, naja, das läuft gerade hier mit der Ausscheidung nicht so gut. Mhm. Und hat die chirurgischen Kollegen gebeten, mal sie am Becken zu mobilisieren. Und sie haben dann so links und rechts mal das Becken angehoben. Mhm. Und man konnte förmlich zugucken auf dem Monitor. Der Blutdruck ging dann so ein paar Sekunden später, halbe Minute später, 120, 180, ging runter. So schnell konnte ich gar nicht mehr gucken und so schnell konnte ich gar nicht reagieren, um den Blutdruck wieder ansteigen zu lassen. Mhm. Und dann EKG-Veränderung bis hin zum Kammerflimmern und dann mussten wir reanimieren. Das war natürlich in Bauchlage. Wir mussten erstmal die ganzen Sachen wegräumen, den Tisch nebendran fahren. Patientin musste gedreht werden. Die Kollegen hatten dann einfach nur ein Tuch, steriles Tuch hinten in die Wunde reingedrückt halt und dann Folie drüber geklebt, damit das noch steril bleibt. Mhm. Wir haben sie gedreht, wir haben sie mit der Reanimation angefangen. Ich habe Kollegen dazu geholt, wir haben nochmal weiter Diagnostik gemacht, um zu sehen, was ist die Ursache dafür. Mhm. Und wir haben dann gesehen, dass sie ein bisschen Probleme mit dem Herzen hatte, hatten dann aber den Verdacht gehabt, dass sie eine Lungenembolie hatte. Und da gibt es natürlich beim Herzen Veränderungen. Mhm. Und dann haben wir entsprechend Therapie eingeleitet und wir haben sie dann auch noch 5 Minuten wieder stabilisiert. Das war alles kein Problem. Kam dann später auf die Intensivstation und da wurde weitere Diagnostik gemacht und der Verdacht hatte sich dann bestätigt.
Und sie hat es demnach geschafft?
Sie hat es geschafft und man muss dazu auch sagen, wenn das im Stationszimmer gewesen wäre oder zu Hause, hätte sie es wahrscheinlich nicht überlebt.
Ja, das ist natürlich gut, wenn da Profis zufällig in der Nähe sind, ne?
Ja.
Und gibt es vergleichbare Sachen oder andere Fälle, wo du sagst, boah, das hat mich ein bisschen länger beschäftigt?
Ja, es gibt auch so einen Fall, der mir im Kopf geblieben ist, von einem jungen Mann, Mitte 30, der letzten Endes einfach zu viel getrunken hatte. Ich meine, wie viele Leute trinken vielleicht jeden Tag einfach mal zu viel? Mhm. Und hat letzten Endes, ist Mageninhalt, er hat erbrochen dann, weil er irgendwie auch bewusstlos wurde und Mageninhalt ist in die Lunge gelaufen. Mhm. Der hat eine Lungenentzündung entwickelt und letzten Endes musste er auch an die ECMO, also so eine extrakorporale Membranoxygenierung, weil die Lunge nicht mehr funktionsfähig war. Das heißt, dieses Gerät hatte quasi diese Funktion der Lunge übernommen. Mhm. Und dann war aber das Problem, man braucht Heparin dafür zur Blutverdünnung. Und dann hat er aus verschiedenen Löchern überall Schleimhäute im Mund und so weiter geblutet. Boah. Und er lag dann noch in einem Bett, im sogenannten Rotorest. Das ist ein Bett, das immer nach links und nach rechts schwankt. Und das Problem war nur gewesen, dass immer, wenn das Bett in die Einrichtung geschwankt ist, dann hat das Gerät, diese ECMO hat Alarm gegeben. Wir wussten zuerst nicht, warum. Mhm. Und dann hat sich nachts die Kollegen hatten dann nochmal Diagnostik gemacht, weil das Problem immer wieder bestand. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Magen voll mit Blut war, weil das ganze Blut hinten runtergelaufen war. Und dann ist das, wenn das in eine Richtung gedreht war, hat der Magen immer auf das Gefäß drauf gedrückt und dann hat sich die ECMO festgesaugt und dann ging nichts mehr. Das war der Grund dafür. Also hatten sie versucht, das Blut zu entfernen. Das ging aber nur so leidlich. Also man hat letzten Endes notfallmäßig am OP, am Bett den Magen aufgemacht und hat das Blut schaufelweise rausgeholt. Und letzten Endes musste aber die ECMO entfernt werden, aber die eigene Lunge hat es nicht geschafft. Das heißt, letzten Endes ist er dann verstorben. Und das war in meiner Schicht, als ich morgens dann am nächsten Tag wiederkam.
Das sind ja auch Bilder, ne? Also die müssen einem ja im Kopf bleiben. Blut aus allen Körperöffnungen und Blut wird irgendwo rausgeschaufelt. Also allein, wie du es beschreibst, Wahnsinn. Dann lass uns mal zur Bright Side des Lebens wechseln, liebe Aline. Was sind denn vielleicht Fälle, die dir in besonders guter Erinnerung geblieben sind, an die du gerne zurückdenkst?
Was halt immer wieder schön ist, ist zum Beispiel im Kreissaal. Einsätze im Kreißsaal, wo man den Schwangeren zum Beispiel diese Periduralkatheter legt. Und das ist einfach zur Schmerzbekämpfung unter der Geburt, unter der natürlichen Geburt. Und das fand ich immer sehr eindrucksvoll, weil am Anfang die Frauen doch sehr Schmerzen haben. Und wenn man ihnen diesen PDK gelegt hat, auf einmal legen die sich hin, drehen sich rum und schlafen ein. Und denkt man so, ja, ja. Wirkt.
Ja.
Und auch natürlich bei den Geburten selber, so bei Kaiserschnitten oder was, man sieht halt immer so die Reaktion halt, wenn das Kind da ist und die Eltern, der Mann sitzt ja noch meistens nebendran, wenn er Lust hat mitzukommen. Und dann die Reaktion der Eltern zu sehen, das finde ich halt einfach immer schön.
Das glaube ich sofort.
Oder einfach auch, wenn man jemanden gut durch die OP durchbegleiten konnte. Ja, in dem Fall jetzt bei mir halt durch die Narkose. Und ich weiß, derjenige hat sehr viel Angst gehabt. Und ich habe ihn dann gut dadurch begleitet. Und der ist wieder wach geworden und hat dann gemerkt, boah, es ist schon vorbei.
Das ist halt das echte Leben, ne? Das finde ich so cool an so einem Job. Du bist halt so nah dran und demnach nimmst du auch die richtig schlimmen Sachen mit, aber du nimmst natürlich auch die richtig, richtig schönen Momente mit, die da Menschen haben. Und wenn so ein Kind auf die Welt kommt und alle strahlen dann und die Schmerzen sind vergessen, das müssen ja total schöne Momente sein. Schön.
Ja.
Ich habe es eingangs gesagt, du bist Fachärztin für Anästhesie, hast aber auch viele Erfahrungen in der Chirurgie. Wie kam es denn dazu, dass du den Weg in diese beiden Fachrichtungen gefunden hast?
Gynäkologie, Anästhesie und Chirurgie waren immer so die drei Fachgebiete, die ich sehr interessant fand. Und da stand so die Auswahl aus, so am Ende des Studiums, was mache ich jetzt? Und im Studium, ich hatte zuerst gedacht, ich mache Gynäkologie und dann im Studium im letzten Jahr hat man mir dann auch gesagt, naja, Chirurgie ist so das Härteste, was es eigentlich für Frauen gibt. Nur dann habe ich gemerkt, in der Gynäkologie, in der Uniklinik war es nicht minder anstrengend und hart. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich auch Chirurgie ausprobieren. Mir hat es einfach gereizt und was ich auch im Laufe des Studiums gemerkt habe, dass ich gern mit den Händen gearbeitet hatte, also dieses Tasten und auch in der Anatomie im Präparierkurs, ich habe mich da wirklich vertiefen können halt, ich war da einfach so in meiner Welt, in meinem Element gewesen, das hat mir total viel Spaß gemacht.
Cool.
Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich probiere es mit der Chirurgie, weil wenn ich direkt mit Anästhesie angefangen hätte, würde ich wahrscheinlich immer da stehen und auf, über das Tuch gucken auf die andere Seite und sagen, ich möchte es gern mal probieren. Man muss es letzten Endes einfach ausprobieren.
Also das heißt, du hast mit Chirurgie angefangen und bist dann aber gewechselt Richtung Anästhesie. Habe ich es richtig verstanden?
Genau. Ich habe mit der Chirurgie zuerst angefangen, habe insgesamt 6 Jahre Chirurgie gemacht in 2 verschiedenen Häusern und bin dann in die Anästhesie gegangen.
Okay. Und heute bist du mehr in der Anästhesie tätig als in der Chirurgie?
Genau, ja.
Okay. Weil du die beiden Felder schon ansprichst, man hört immer, dass es in der Chirurgie härter zugeht. Oder sagen wir anders, auch in der Anästhesie sind die Hierarchien ein bisschen flacher. Wie hast du das erlebt? Gibt es da einen spürbaren Unterschied?
Es hängt vielleicht davon ab, in welcher Klinik man auch arbeitet. Also ob man an einem kleinen ausarbeitet oder arbeitet man in einer Uniklinik. In der Uniklinik läuft es wieder ganz anders ab als in kleinen Häusern. Da sind die Karrierebestrebungen einfach viel höher. Und letzten Endes, ja, was heißt eigentlich flache Hierarchie? Also wenn ich einen Oberarzt duzen darf, ist das eine flache Hierarchie. Letzten Endes hat doch jeder seine Position halt inne gehabt.
Nee, da würde ich es jetzt auch nicht festmachen, sondern vielleicht eher an so einem, ist es dann am Ende, einer entscheidet auf jeden Fall? Oder wie viel Entscheidungsspielraum haben auch die Ärzte, die dann ein bisschen weiter unten in der Hierarchie sind? Also das würde ich so denken, wenn es um Hierarchie geht.
Man hat sicherlich ein gewisses Mitspracherecht auch. Oder man kann mal zumindest einen Vorschlag machen, aber letzten Endes entscheidet der Oberarzt, ja. Oder der Facharzt, der die Verantwortung dann auch trägt. Und dann kann es auch sein, nee, wir machen das so und so und so, fertig.
Und ich glaube, wenn das so ist, kommt es ja auch immer ein bisschen darauf an, wie der Ton ist, der ja immer die Musik macht, wie wir wissen, ob der jetzt sehr rau ist oder ob man das vielleicht auch vernünftig kommuniziert bekommt, ne?
Ja, genau.
Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also ist das auch einfach von Haus zu Haus unterschiedlich oder ist das einfach so, dass es in bestimmten Fachrichtungen, sagen wir mal, auf dem Bau geht's halt härter zu, da wird halt ein bisschen rumgeschrien und da muss man sich auch mal was anhören. Also ist das grundsätzlich vielleicht in der Chirurgie einfach so?
Es hängt letzten Endes auch von den Menschen ab. Also ich habe nette Chirurgen kennengelernt, ich habe aber auch Chirurgen kennengelernt, die da rumgeschrien haben. In der Anästhesie genauso.
Ich will es so deutlich gar nicht sagen, aber Arschlöcher gibt es halt überall, ne?
Ja.
Muss man leider feststellen. Ja. Aline, in unserem Vorgespräch hast du mir auch verraten, dass du
einige Weiterbildungen gemacht hast in verschiedenen Bereichen. Ich würde gleich gerne noch auf die TCM zu sprechen kommen, aber was mich auch brennend interessiert, du hast auch ein Führungskräftetraining absolviert. Was war die Motivation dafür und was für Erkenntnisse hast du vielleicht da auch mitgenommen, die dich in deiner Arbeit bereichert haben?
Ich bin aktuell noch dabei. Ich bin gerade mittendrin. Ich habe für mich irgendwie festgestellt, am Anfang, als ich angefangen hatte zu arbeiten, habe ich eigentlich mehr oder weniger nach Schema F gearbeitet. Das heißt, man guckt halt, wie geht's dem Patienten, man macht die Narkose, wie kommt er am Schluss raus. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das war dann so weit eingeschliffen und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, es gibt manchmal Pflegekräfte, die sagen, sie arbeiten gerne mit mir oder sie arbeiten nicht so gerne mit jemand anderem. Und dann habe ich mir so angefangen, auch Gedanken zu machen, warum eigentlich? Was ist der Unterschied zwischen mir und der anderen Person? Oder durch meine Tätigkeit jetzt als Honorararzt bin ich jetzt in mittlerweile 13 Kliniken gewesen und dann sieht man ja doch einiges. Also man sieht, gibt es Hierarchien, wie ausgeprägt sind die? Man sieht auch die verschiedenen Führungsebenen. Man sieht auch, wie soll man es machen oder wie sollte man es vielleicht besser nicht machen. Und ich habe ja auch eigene Erfahrungen gemacht mit eigenem Personal, auch mit Oberärzten, mit Vorgesetzten. Und da habe ich auch gesehen, wie habe ich mich denn damit gefühlt? Ich habe auch mal gesehen, wenn ich vielleicht ungeduldig war, dass auf einmal Pflegekräfte hektisch geworden sind und ich dann auf einmal gemerkt habe, okay, ich habe vielleicht jetzt gerade nicht für so ein gutes Gefühl vermittelt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, was kann ich eigentlich tun, um das Personal zu motivieren, dass man mehr miteinander arbeitet und nicht gegeneinander.
Sehr gute Frage.
Der Patient steht ja hier eigentlich im Mittelpunkt und nicht irgendwie das Ego eines Einzelnen. So sollte es zumindest sein.
Genau.
Die Realität ist oft anders, muss man sagen. Und dann habe ich mir gemerkt oder besser aufgepasst, wie reden die Leute miteinander, wie ist die Kommunikation, wie ist meine Kommunikation? Ich habe ja dann auch immer Rückmeldung bekommen und wenn man so ein bisschen das Feingefühl auch hat, dann merkt man auch, wenn die Leute nicht mit einem reden, wie ist es gerade angekommen? Oder auch für mich nochmal bewusster wahrzunehmen, wie gefällt mir es denn eigentlich, wenn derjenige so mit mir redet oder jemand anderes anders mit mir redet? Wie bin ich da motivierter oder bin ich weniger motiviert? Und letzten Endes will ich eigentlich, dass es ein gutes Team ist, dass man ein gutes Miteinander ist, dass man für den Patienten das Beste rausholt. Und dann habe ich einfach dieses Führungskräftetraining gesehen und habe gedacht, oh, das ist genau toll, weil man viele Punkte dort lernt, also auch Rhetorik, auch Kommunikation, Konflikte, wie man die austrägt oder wie man motiviert Mitarbeiter überhaupt, was macht überhaupt eine gute Führungskraft aus. Und es hat mir durch dieses Training macht mir das sehr viel bewusst. Also meine eigene Art, wo ich noch Potenzial habe auszubauen oder was ich schon gut mache. Und das ist mir dann noch viel bewusster geworden und kann ich jetzt viel bewusster anwenden.
Das glaube ich sofort. Und genau das habe ich gerade gedacht, diese Reflexion überhaupt mal zu machen. Wie viele rennen in ihrem Hamsterrad? Und das ist leider auch so. Die gehen dann natürlich vor allem von sich aus und sehen jetzt ihren Tag und ihren Job und ihren Stress. Aber das ist ja eigentlich der Job einer Führungskraft. Ich musste gerade so ein bisschen an Erziehung denken, ehrlich gesagt. Wo man ja auch als Eltern, ja, sagen wir mal, primär an seine eigenen Bedürfnisse denken kann oder halt ein bisschen weiter denkt an die Kinder, die möglicherweise gerade mit anderen Sachen zu tun haben und vielleicht keinen Bock haben, die ganze Zeit Befehle entgegengebellt zu bekommen. Und ich musste auch an einen schönen Satz denken, den habe ich im Studium gelernt von einem Politikprof, der gesagt hat, wer Autorität hat, muss nicht autoritär sein.
Ja.
Und den habe ich mir gemerkt, den Spruch, weil ich den wirklich cool fand. Und ich habe auch gedacht, kann man einfach auf super viel anwenden. Also demnach würdest du durchaus, ich höre raus, weiterempfehlen, so ein Training.
Auf alle Fälle. Es ist leider auch so, dass viele Leute in Führungspositionen kommen, die gar keine Ausbildungen in dieser Richtung haben und nicht jeder ist dafür geeignet.
Ja, in jedem Fall. In der TCM, wir machen mal den Bogen. Ich habe es schon angekündigt, hast du auch eine Weiterbildung gemacht. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch mal sagen, was ist TCM überhaupt und warum hast du das gemacht?
TCM ist eine Abkürzung für traditionelle chinesische Medizin. Ich habe eigentlich von früh auf, schon damals in der Schule, eigentlich das Interesse gehabt, auch für Akupunktur und für chinesische Medizin und generell für alternative Heilverfahren. Und ich habe quasi nebenher immer mich für andere Dinge auch interessiert und Ausbildungen in Naturheilverfahren gemacht, in Hypnose, in TCM und auch in Coaching-Ausbildung gemacht. Also ich habe da sehr viel gemacht, probiere das auch alles immer an mir selbst aus. Ja, klar.
Also auch selber mit den Nadeln, wie machst du das denn? Hinten, wie triffst du das da hinten?
Gut, okay, das geht jetzt nicht.
Ich wollte sagen, das kann ich nicht machen.
Aber ich kann schon mal sein, dass ich im OP-Saal sitze oder im Bus sitze oder so halt und einfach mal ein bisschen Akupressur bei mir mache, wenn es mal gerade passt. Oder ich habe mir auch schon selber...
Hat das denselben Effekt? Also wenn du das selber machst, ist das dasselbe?
Nein, eigentlich sollte, der beste Effekt hat es eigentlich, wenn jemand anders mir die Nadeln setzt. Ich kann mir Nadeln auch selber setzen, das habe ich auch schon gemacht halt, aber das ist dann wie so eine Art Kurzschluss, kann man sagen.
Okay, okay.
Aber das entspannt einfach auch gut. Oder ich war auf Fortbildung gewesen, habe Magenschmerzen bekommen und habe gedacht, okay, habe Akupressur gemacht und eine halbe Stunde später bin ich rausgegangen ohne Magenschmerzen.
Cool. Und sind das auch Sachen, die du dann... wenn du in deiner Funktion als Anästhesistin unterwegs bist, auch mal so einfließen lässt? Also, dass du vielleicht mal einem Patienten auch zuraunst, ey, hier, gibt auch noch was anderes oder sowas? Oder darf man das nicht, verbietet sich das, macht man das nicht?
Das mache ich durchaus schon mal. Also es ist so, wenn ich im Aufwachraum merke, dass jemand sehr aufgeregt ist oder in der Einleitung zum Beispiel, dann kann es sein, dass ich so, wenn vielleicht die Pflegekraft die Infusionsnadel gerade legt, halt dann ganz nebenbei halt mal so einen Punkt hier am Handgelenk drücke, das ist unauffällig oder gegen Übelkeit. Und ich frage dann auch den Patienten, ob ich das machen darf und dann kann man das ausprobieren, weil verlieren tut man dann nichts.
Ich habe das bei den Simpsons damals gelernt. Wo ist denn der Punkt, wo ich draufdrücken muss, damit bei jemandem das Herz stehen bleibt, Aline? Kannst du mir das kurz sagen? Einfach nur, vielleicht brauche ich es mal für so einen Straßenkampf oder so.
Weiß ich nicht, wo der ist.
Schade, okay, gut, ich habe es versucht. Bei der TCM spielt da auch Gesundheit eine Rolle? Also ist das auch Teil dessen oder ist das nicht so part of the game bei der TCM?
Oh doch. Ja? TCM ist ja der Oberbegriff, aber TCM besteht aus 5 verschiedenen Säulen. Und da sind Ernährung zum Beispiel mit dabei, Tuina, das ist chinesische Massagetechnik, die Phytotherapie, also die Pflanzenheilkunde ist mit dabei, Qigong ist dabei, quasi Bewegungstherapie und die Akupunktur.
Okay. Und weil ich Ernährung immer spannend finde und da immer gerne dazulerne, hast du vielleicht einen Tipp, den du mit unserem Publikum, mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen kannst?
Ernährung, das wäre quasi fast schon wieder ein eigenes Thema für sich, muss man sagen.
Wir laden dich noch mal ein, Aline.
Ja, gerne. Ja,
kannst du ein Ding auf den Punkt bringen?
Also ich habe festgestellt, ich habe mich auch mit anderen Ernährungsformen beschäftigt. Und ich finde es auch sehr gut, was ich mache, ich vergleiche die einzelnen Gebiete miteinander. Ich habe mich auch ein bisschen mit Ayurveda beschäftigt, habe da jetzt aber keine Ausbildung gemacht. Ayurveda ist quasi die indische Medizin, die indische alte Medizin. Und ich finde es manchmal total spannend zu sehen, dass jedes System für sich unabhängig voneinander ist und dass da teilweise wirklich Gemeinsamkeiten gibt. Aber teilweise gibt es auch komplette Unterschiede, die komplett konträr sind.
Okay.
Und deswegen sage ich, ich probiere es an mir selbst aus, um dann festzustellen, was macht es mit mir? Was ist besser für mich? Ist das eine besser oder die andere Seite? Oder geht bei mir beides?
Spannend, sehr spannend. Und es bringt mich auch so ein bisschen darauf, wir haben jetzt über deine Motivation für diese Weiterbildung gesprochen, aber wenn wir mal ganz an den Anfang gehen, warum bist du denn überhaupt Ärztin geworden? Also was ich merke, du hast einen extremen Wissensdurst, du möchtest viel ausprobieren, du brauchst Action, aber da hätte es ja durchaus auch noch andere Berufsbilder gegeben. Warum die Medizin?
Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich im Gymnasium schon relativ früh gesagt habe, ich möchte Medizin studieren, kann aber gar nicht sagen, woher es kam. Es gab so im Alter mal von 15, wo ich gesagt habe, ich gehe vielleicht doch in die Biochemie rein, weil ich diese chemischen Strukturen auch total spannend fand. Bin dann aber so nach einem Jahr wieder zurückgegangen zur Medizin und das habe ich auch durchgezogen.
Also gab es nicht in deiner Familie Ärzte, dieses Aha-Erlebnis in der Kindheit kam einfach irgendwie über dich mit der Medizin?
Tatsächlich so, in der unmittelbaren Familie gibt es keine Ärzte bei mir. Mir so ein Cousin von meiner Mutter war mal Arzt gewesen, aber ich hatte keinen Kontakt zu ihm gehabt. Also deswegen weiß ich nicht genau, wo das herkommt.
Aber man fühlt ja, dass du die richtige Richtung eingeschlagen hast und dass du glücklich bist mit dem, was du tust. Das ist wirklich schön. Und du kannst ja jetzt schon ein bisschen zurückblicken auf deine Zeit. Wenn du mal so vorausblickst auf die Zeit in der Anästhesie, was mich wirklich noch interessieren würde. Es tut sich ja technologisch gerade wahnsinnig viel in allen Bereichen gefühlt. Ist das in der Anästhesie auch so? Also gibt's da Sachen, ich denke an KI oder keine Ahnung, irgendwas, was diesen Fachbereich wirklich grundlegend auch verändern wird in Zukunft?
Bestimmt. KI wird bestimmt auch die Anästhesie verändern. Also es gibt auch immer wieder, sag ich mal, alte Dinge, die früher mal up to date waren, die sind verlassen worden, die kommen dann auch wieder hoch. Ich war letzte Woche auf einem Kongress gewesen, da ist nämlich auch Thema KI angesprochen worden. Da gibt es durchaus auch Überlegungen, wie man zum Beispiel die Anamnese des Patienten vereinfachen kann. Dass der zum Beispiel auch die Aufklärungsgespräche, die vor OP ja immer stattfinden müssen, dass die Patienten zum Beispiel nicht in die Klinik kommen müssen, sondern die bekommen ihre Aufklärungsgespräche zu Hause, die bekommen ihre Filme, die sie gucken können, und dass es dann Fragen gibt, die sie beantworten schon vorab, und dann sitzt vielleicht auch ein Anästhesist im Homeoffice, wenn er das möchte, inwiefern sich das vielleicht realisieren lässt, und kann sich das anschauen. Es wird sicherlich den Besuch im Krankenhaus für den Patienten nicht ganz ersparen, weil man muss ihn ja doch mal untersuchen. Man muss doch mal aufs Herz hören, mit dem Stethoskop mal in den Mund reinschauen. Ja. Das geht halt so noch nicht. Aber durchaus mal eine Überlegung.
Und wahrscheinlich wird das ja dann nicht ChatGPT sein, was dann befragt wird, sondern eine eigens trainierte KI von einem Krankenhaus oder wie auch immer oder einem großen medizinischen System. Ich bin gespannt, okay, ob das in Deutschland dann so schnell passiert. Wir warten es mal ab, aber der Gedanke ist natürlich absolut sinnvoll, ne? Also wenn man sich da Zeit sparen kann, alle Seiten, kann ja nur schlau sein für die Zukunft.
Ansonsten, Digitalisierung hat natürlich Einzug gehalten. Also es werden jetzt die Protokolle in vielen Kliniken nicht mehr auf Papier geschrieben, so wie ich groß geworden bin, sondern auch digitale Übertragung.
Also die Faxe werden digitalisiert dann? Im zweiten Schritt.
Im Grunde genommen, also es ist so, dass die Protokolle in den Kliniken bis jetzt entweder eingescannt werden und auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit, dass es direkt übertragen wird. Also ich habe in manchen Kliniken schon gearbeitet, dass ich direkt am Computer die Werte eingetragen habe, die Medikamente, die ich gegeben habe. Das ist schon alles vorgelegt zum Beispiel. Oder auch teilweise Blutdruckwerte halt auch schon automatisch übertragen werden. Oder wenn ich an den Spritzenpumpen Dosierungen verändere, wird automatisch übertragen, wenn ich das halt gekoppelt habe. Das ist heute schon möglich.
Macht ja auch Sinn, dass so ein Krankenhaus dann beispielsweise eine Cloud hat, wo dann alle irgendwie auch eintragen und die Werte werden aktualisiert. Alle sehen es, alle können drauf zugreifen. Das würde ja wahrscheinlich auch ein bisschen was ersparen. Spannend, was da so passieren wird die nächsten Jahre. Ich mache mal einen harten Cut, Aline. Was mich wirklich noch brennend interessiert, ist dein Arbeitsmodell. Denn du hast dich vor ungefähr 3 Jahren dafür entschieden, zu Doctari zu wechseln. Warum?
Ich war 6,5 Jahre in der Uniklinik gewesen, habe dort auch meine Ausbildung, meinen Facharzt gemacht. Und in einer kleineren Stadt, muss man sagen. Und manchmal haben wir uns mit Arbeitskollegen getroffen abends und haben wieder über die Klinik geredet. Irgendwann habe ich mich gefragt, geht das so weiter bis zu meiner Rente? Und ich habe gemerkt, ich brauche einfach irgendwann die Abwechslung. Ich bin zu viel auf der Stelle getreten. Wobei ich trotzdem sagen muss, in der Uniklinik hat sicherlich noch viele Herausforderungen gegeben, wo ich mich hätte auch weiterentwickeln können. Aber insgesamt habe ich gemerkt, ich brauche mal einen anderen Radius, ich brauche mal andere Leute. Und ich habe damals in der Uniklinik festgestellt, dass ich gerne im Springerpool gearbeitet hatte. So rückblickend habe ich das dann für mich auch erkannt. Das heißt, dass ich dann die Lücken gestopft habe, wenn mal jemand krank wurde in einer Abteilung, bin ich dann dorthin gegangen und dann war ich jeden Tag woanders. Und da habe ich gesagt, ja, das war, fand ich toll.
Das ist interessant. Also das spricht wieder genau für diese Persönlichkeit, die wir vorhin schon angefangen haben zu analysieren, dass du dieses Neue immer brauchst, ne?
Ja.
Und aber warum dann Doctari? Du hättest ja auch andere Wege gehen können. Also wie bist du auf Doctari dann aufmerksam geworden?
Das weiß ich gar nicht mehr so genau, wie das kam. Vielleicht habe ich irgendwo eine Werbung gesehen. Ich meine, ich weiß, dass es unterschiedliche Agenturen gibt. Und Doctari war halt die Agentur, die ich dann angeschrieben hatte. Ich weiß auch nicht, ob jemand anderes mir gesagt hat, guck mal da, Lichtfels, Doctari. Und dann bin ich, glaube ich, so da drauf gekommen.
Du hast ja dann öfter mal erste Arbeitstage. So wie erste Schultage, du kommst irgendwo neu in ein Krankenhaus. Wie ist das so? Ich kann mir vorstellen, ist ja auch nicht immer so ganz ohne. Hast du vielleicht so Tipps und Tricks, die du anderen Doctari-Fachkräften mit auf den Weg geben kannst für einen gelungenen ersten, zweiten, dritten Tag?
Was ganz wichtig ist, was ich mache, immer dem 1 oder 2 Tage im Voraus, dass ich die Klinik kontaktiere. Es gibt dann einen festen Ansprechpartner, der mir in der E-Mail mitgeteilt wird. Und ich frage dann so ein paar Dinge ab. Wann soll ich mich wo einfinden? Muss ich was Spezielles mitbringen? Manchmal braucht es vielleicht nochmal eigene Schuhe, weil man nicht mit Straßenschuhen in den OP-Umkleidetrakt gehen darf. Das ist aber in jedem Haus unterschiedlich.
Also das machst du, um erstmal nicht negativ aufzufallen, nehme ich an. Damit man nicht gleich reinstolpert und begeht direkt 1, 2 Fauxpas.
Ja, dass ich auch weiß, wo ich dran bin, wo man das Auto vielleicht parken kann. Solche Kleinigkeiten, die einfach wichtig sind für den ersten Tag. Mhm. Und was ich immer sehr wichtig finde, wenn man sich vorstellt. Ich habe es halt am eigenen Leib erlebt, halt, dass in meiner Einleitung zum Beispiel oft auch Praktikanten gestanden haben, die sich mir nicht mehr vorgestellt haben. Mhm. Und ich näher dann irgendwann die Pflege gefragt habe, wer ist das denn hier eigentlich? Es ist einfach wichtig, dass die Leute einen kennen. Ich bin fremd dort, komplett fremd. Und auch im OP, egal, ich stelle mich dem gesamten Team vor. Jeder weiß, wer ich bin, welche Funktion ich habe. Und ich kommuniziere einfach mit den Leuten. Mhm. Das ist auch wichtig, zu kommunizieren. Wenn man irgendwas nicht weiß, fragen. Mhm. Oder in jeder Klinik werden manche Dinge auch anders gemacht. Der eine macht so, der andere macht es anders. Fragen, wie will der Operateur das haben? Will er da nochmal einen Katheter haben oder nicht? Mhm. Weil ich kenne beide Varianten. Das sind halt wichtige Dinge. Mhm. Und was auch immer gut ankommt, ist, dass man einfach etwas mitbringt. Ah. Ob es zum ersten Tag
Geschenke.
Ist. Ja, ob es zum ersten Tag ist oder was ich oft gemacht habe, am letzten Tag so als Dankeschön, wenn ich vielleicht nur 2 Tage da war, vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber wenn ich längere Zeit da war, bringe ich immer irgendwas mit.
Schön. Zum Beispiel?
Ja, ich sag mal so, der selbstgemachte Kuchen ist es jetzt nicht gerade, weil ich meistens dann, wo ich halt hause, meistens keinen Backofen habe und natürlich nicht so das Equipment habe. Mhm. Aber ja, einfach eine ganze DM-Tasche voll mit Süßigkeiten vollgestopft oder mit salzig süß, je nachdem. Für jeden so ein bisschen was rausgesucht habe, Salami-Sticks, was auch immer. Und ich habe tatsächlich einmal sogar das Experiment gemacht. Es war für mich so ein bisschen ein Experiment. Ich war in einer Klinik, wo ich 2-mal war. Das erste Mal hatte ich so Kuchenstückchen mitgebracht, die hatte ich vorbestellt und habe die auf dem Weg zur Klinik morgens abgeholt und habe die dann hingestellt. Die haben sich alle tierisch gefreut. Und beim 2. Mal habe ich gedacht, komm, es ist November, warum immer nur Süßkram, weil es eigentlich ja ungesund ist und eigentlich, sage ich mal, auch nicht so der Ernährungsform entspricht, die ich ja gerne lieber so unter die Leute verbreiten würde, nämlich eher so die gesunden Dinge. Und habe dann einfach eine Packung Erdnüsse mitgebracht und 2 Säckchen Mandarinen, habe die da hingelegt. Hat nicht so den Anklang gefunden.
Mann. Und gerade die Zeit passt ja eigentlich auch noch ganz gut, ne?
Genau.
Gerade so in die Winterzeit. Ja. Ja gut, aber das Süßkram, das ist wahrscheinlich auch, wenn man funktionieren muss, schnell Zucker ins Hirn und in den Kreislauf, wie auch immer.
Kommt einfach besser an.
Ja, gut. Aber das ist leider keine große Überraschung, dass das so ist.
Oder die Pizza. Pizza vorbestellt
geht
und dann
auch
nicht
immer,
verlässt.
Ne? Pizza
das
geht
kommt
auch
immer gut.
Ja, das stimmt. Ja, aber sehr, sehr gute Tipps, die du mitgebracht hast. Und ich muss noch einen Gedanken loswerden, weil ich das auch spannend finde mit dem Vorstellen. Das ist immer interessant, wenn Menschen kommen irgendwo neu hin, in eine neue Gruppe, stellen sich manchmal nicht vor, eigentlich weil sie ein bisschen unsicher sind, sich nicht so wohlfühlen in diesem Moment. Und von außen wirkt es dann aber manchmal so, da sagen sie, na, das ist ganz schön arrogant, das stellt sich nicht mal vor. Und eigentlich ist das Gefühl in dir völlig anders, aber es wird halt dann leider manchmal so wahrgenommen. Und ich glaube auch, es ist immer eine gute Idee, auf Menschen zuzugehen und zu sagen, hallo, ich bin XYZ. Ja, also sehr, sehr schöne Tipps, Aline. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Und ja, irgendwann ist ja dann, egal wann, wo, wie du arbeitest, die Schicht auch mal beendet. Irgendwann legst du hoffentlich auch mal die Füße hoch. Was machst du denn, wenn du abschalten willst, wenn du runterkommen möchtest?
Hängt auch so ein bisschen davon ab, wo ich gerade bin, was die Stadt oder der Ort zu bieten hat. Also in meinem letzten Einsatzort zum Beispiel gab es, ja, was weiß ich, 100 Meter entfernt, quasi auf der anderen Straßenseite, ein Yoga- und Fitnessstudio.
Ah, cool.
Und da war ich dann regelmäßig gewesen. Und das fand ich super. Tolle Location gehabt. Ansonsten gab es dort noch einen tollen See, habe dort mal Stand-Up-Paddling gelernt, das erste Mal Wasserski gefahren.
Wow, cool.
Und ja, es hängt, wie gesagt, davon ab, was es so gibt. Oder ich gehe mal wandern, schaue mir irgendwie was an.
Sieht aber es wieder aktive Erholung, ne? Es ist jetzt nicht, dass ich versink mal irgendwie auf der Couch und suchte Netflix oder keine Ahnung was.
Ja, doch, das mache ich auch oft.
Oh, ja.
Katzenvideos
ist, angucken. Ist auch nicht auf verboten. YouTube. Ah ja, okay. Das muss auch mal sein. Das muss sich ein bisschen berieseln lassen. Das tut einfach dann auch manchmal gut.
Oder Konzerte besuchen, egal was es gibt, Konzerte besuchen oder mal über die Kirmes laufen. Ja, Kunstausstellungen. Aber das, wie gesagt, das hängt immer davon ab, wo ich gerade bin, was es gibt.
Aline, ich könnte noch stundenlang mit dir plaudern. Es ist super schön und es ist super spannend mit dir. Mit Blick auf die Uhr müssen wir dennoch langsam auf die Zielgerade einbiegen. Und mich würde noch interessieren, ganz grundsätzlich gefragt, was wünschst du dir für die Zukunft?
Ja, ich wünsche mir für die Zukunft, dass es vielleicht etwas stabiler wird in unserer Gesellschaft. Das ist ein Punkt, ich denke, der ist jetzt aktuell gerade ganz wichtig.
Ja.
Der zweite Punkt ist, dass die Menschen auch mal aufwachen sollten, in vielerlei Hinsicht. Ja, das Miteinander einfach wieder. Man hat in der Gesellschaft immer gelernt, dass gegeneinander gearbeitet wird. Und das ist das, was ich den Eindruck habe, was geschürt wird. Und deswegen ist es mir halt auch wichtig, die Leute wieder zusammenzuholen.
Aline, was soll ich sagen? Besser können wir ja gar nicht enden mit diesem Appell. Ich hoffe, ihn haben alle gehört. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du gestern in der stationären Aufnahme warst. Es hat mega viel Spaß gemacht. Also danke für deine Zeit, für deine Offenheit und diese positiven Vibes. Die mag ich ja total. Und weißt du, was schön ist, Aline? Normalerweise sage ich an der Stelle öfter, denk dir jetzt einen imaginären Applaus unseres Publikums. Ich habe das schon oft gesagt. Heute geht's ganz ohne Imagination. Das ist dein Applaus. Vielen, vielen Dank, Aline Horn. Und auch an euch hier im weiten Rund natürlich ein herzliches Dankeschön fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier im schönen Berlin. Und natürlich auch ein Riesendankeschön an dich da draußen fürs Dabeisein. Hör gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonnier doch einfach die stationäre Aufnahme. Und sag es weiter, den Podcast von Doktari gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Das war's von uns. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und bis dahin wünsche ich dir und euch alles Gute und beste Gesundheit. Ciao, ciao.